RBB-Podcast.
Veränderungen begünstigen nur den, der darauf vorbereitet ist. Diese Weisheit stammt von Louis Pasteur und das trifft auch genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen, die neue Arbeitswelt oder auch New Work. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BEHB-Podcast. Mein Name ist Johannes Neumann und ich freue mich heute, Ursula Riegler als Gast und Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Hallo Ursula.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Ursula, du bist selbstständige Beraterin, verfügst über langjährige Berufserfahrungen aus der Politik sowie aus internationalen Unternehmen und bist heute unter anderem in den Bereichen Organisationsentwicklung, Change Management, HR und Recruiting tätig. Das Thema New Work ist für dich mit Sicherheit daher auch alltagsprägend. Wie empfindest du das? Befinden wir uns bereits in einer neuen Arbeitswelt oder haben wir noch Zeit, uns darauf vorzubereiten, ganz im Sinne des vorherigen Zitats von Louis Pasteur?
Ich finde, wir befinden uns in einer neuen Arbeitswelt, allerdings nicht erst seit Corona, auch wenn es vielleicht für die Mehrheit von uns erst seit Corona so ein großes Thema geworden ist oder so ein brennendes Thema. Die Frage ist, glaube ich, gibt es den Zustand neu und alt? Ich glaube, dass es eine ständige Veränderung ist, passt wieder zum Thema Veränderung. Ich glaube, Veränderung lässt sich nicht in Phasen, naja, vielleicht in Phasen einteilen, aber nicht in Beginn und Anfang wahrscheinlich. Und ich beschäftige mich schon relativ lange aufgrund meiner beruflichen Stationen und persönlichen Interesses mit dem Thema, wie arbeiten wir und wie schaffen wir es, Rahmenbedingungen heute zur Verfügung zu stellen, dass wir alle gerne arbeiten und auch irgendwie sozusagen Output generieren, aber Freude dabei haben, also mehrere Parameter zählen. Also ja, ich finde, wir sind schon in einer neuen Arbeitswelt, aber die wird morgen schon wieder anders sein. Also ich glaube, wir sind nicht fertig, wenn wir jetzt zum Beispiel am Thema Homeoffice-Regelung oder bei anderen Themen den Haken drunter machen kann, wird auch das damit nicht abgeschlossen sein oder fertig sein.
Stichwort Arbeit, die man gerne macht. Ich glaube, das trifft ja ganz gut den Begründer der New Work, Friedhof Bergmann, der das ja so definiert hat, dass man in der Arbeit einerseits oder in dieser neuen Arbeitswelt einerseits Kreativität haben soll und gleichzeitig das tut, was man besonders gut kann und vor allem das, was man wörtlich zitiert, was man sehr, sehr gerne macht. Wenn man sich das vor Augen hält, ich darf von mir persönlich sagen, ich habe irgendwo das Glück und Privileg, das tun zu dürfen beruflich, was ich wirklich gerne mache und was ich auch täglich gerne mache. Ich glaube, dir geht's ähnlich. Aber ist das nicht eine sehr romantisierende Verklärung von Arbeit, die mit der Realität bei sehr vielen Menschen gar nicht standhalten kann?
Es klingt, glaube ich, wie eine Romantisierung oder Verklärung, das mag sein oder das mag leicht falsch verstanden sein, aber ich glaube, dass man dem dann Unrecht tut. Es ist natürlich nur sehr viel Aufwand und es ist ein anderer Aufwand als der, der heute oft in Kauf genommen wird. Ich beschäftige mich viel mit meinen Kunden, aber auch in früheren beruflichen Stationen mit dem Thema, warum arbeiten wir und wie arbeiten wir? Ich glaube, dass wir heute sehr oft zu schnell laufen zum Thema Output-Orientierung, Zielorientierung, was kommt raus? Und wir uns selten die Zeit nehmen, gerade als Arbeitgeber mit unseren Mitarbeitern zu definieren, was ist gemeinsame Erwartungshaltung, wie schaut der Rahmen aus, was möchten wir erreichen, wie arbeiten wir miteinander? Also die ganz generisch Dinge zu definieren, die Zeit zu nehmen, uns kennenzulernen als Team, sich zu entwickeln, bin überzeugt davon und ich sehe es an vielen Beispielen, dass es dann automatisch zu Output kommt und dass aber vor dem Output die Freude, die du empfindest offensichtlich, die ich empfinde, die aber nicht selbstverständlich ist oder die Erfüllung, die dann auch kommt. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung. Das sind wir wieder beim Thema, es klingt verklärend oder romantisierend, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist sehr zentral. Wenn ich mich darum kümmere und dafür Achtsamkeit entwickle, kommt das andere ganz von alleine. Und man sieht es, finde ich, heute schön bei der jüngeren Generation, bei denen, die jetzt so in den ersten, zweiten Job kommen oder in die Arbeitswelt eintreten. Von denen, finde ich, kann man, oder ich lerne sehr viel, kann man sehr viel lernen, was Konsequenz betrifft. Für wen möchte ich arbeiten? Ist das sinnstiftend? Bringt mir das Erfüllung und Freude? Die treffen eine sehr genaue Auswahl. Da muss ich mich als Unternehmen beim künftigen Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin schon fast bewerben. Das hat sich umgedreht im Vergleich zu früher aus meiner Sicht. Und wenn ich beweise, dass ich quasi ein spannender, sinnstiftender Arbeitgeber bin, dann kommen interessante junge Mitarbeiter. Das halte ich für ein schönes Zeichen, dass es funktionieren kann. inspirierend zu sein als Arbeitgeber und sinnstiftend zu sein. Ich muss mich mehr anstrengen als früher. Der Markt wird ja auch enger. Ich muss mehr kämpfen um die interessanten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das finde ich, tut den Arbeitgebern gar nicht so schlecht.
Das heißt aber auch ein Stück weit, das kommt ja dann eigentlich weniger darauf an, welche Tätigkeit ich ausübe, sondern mehr, wie ich die Tätigkeit, in welchem Umfeld ich sie ausübe, wie das sozusagen funktioniert, ja, von der Arbeitgeberseite, Umfeld, von den Bedingungen, wo wahrscheinlich gar nicht das Entgelt das wesentliche Kriterium ist, sondern einfach, wie man wahrscheinlich miteinander zusammenarbeitet und welche Arbeitsatmosphäre, wenn man das so sagen darf, da ist.
Ja, Atmosphäre, Team, wie gehen Führungskräfte mit mir um, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Gibt es Führungskräfte, die als solche sich dessen auch bewusst sind, welche Aufgaben das mit sich bringt? Geben die mir die Möglichkeit, dass ich sichtbar wäre als Mitarbeiter? Und andere Motivation und andere Begeisterungsanlässe. Ich glaube, wir haben es auch schon bei anderer Gelegenheit besprochen, man muss sich verabschieden von Themen wie: Es steht Obst im Büro in der Kaffeeküche oder es gibt gratis Kaffee, das ist alles nett, aber das ist jetzt, wenn es es gibt, schön, aber das ist nicht mehr das, was ich im ersten Gespräch als Benefit deklarieren kann, weil das niemanden interessiert oder niemanden davon überzeugen würde, wo zu arbeiten. Ich glaube, da braucht es ganz anderes Verständnis. Und dann glaube ich, dass ich eben sehr viel als Arbeitgeber von Mitarbeitern haben kann, wenn die Leidenschaft entwickeln und merken, dass ich als Arbeitgeber quasi auch Leidenschaft anbiete, Sichtbarkeit, Entwicklungsmöglichkeiten und individuellere Entwicklungsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist noch ein zentraler Punkt, möglicherweise auch ein Unterschied zu früher beim Thema New Work. Wir müssen uns als Arbeitgeber heute mehr damit beschäftigen, wie ich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin individuell gewinnen, begeistern und halten kann. Also es braucht individuellen Aufwand, individuelle Führung. Früher hat man sich, glaube ich, leichter getan, das mehr nach einem Schema zu tun, auch nach einem Schema zu führen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren mit Führungskräften, so in meiner Generation, ich bin jetzt 43, diese Themen diskutiert habe, weil ich wissen wollte, wie schafft man es da, ein neues Führen auch zu entwickeln. Viele Jahre vor Corona, also ohne Krisenbedarf. Und da kam oft Unverständnis, da kam oft die Antwort, junge Menschen waren immer sozusagen schon Revoluzer und anders, die werden sich schon einfinden, wenn sie 2-3 Jahre im Arbeitsprozess sind. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht so ist und dass es auch gut so ist, dass es nicht so ist. Wir brauchen eine Veränderung und die kommt meistens von den neuen, jungen Mitarbeitern. Wir sind gefordert, neue Ideen und Antworten zu finden und die wird man nicht nur im Arbeitsrecht finden, glaube ich.
Das heißt, wenn wir hier von der neuen Arbeitswelt sprechen, die kommt sozusagen von ganz alleine durch eine jüngere Generation an Arbeitnehmern, wenn man das so zusammenfassend sagen darf. Und die Frage, die sich stellt, inwieweit sich Unternehmen darauf dann einstellen und weniger umgekehrt, wie sich jüngere Arbeitnehmer auf althergebrachte Strukturen, wenn man so möchte, sozusagen einstellen können.
Absolut. Also ich finde, man sieht es ja, ich komme aus großen Unternehmen, dort gibt es in beiden Stationen, in denen ich war, gibt es großes Bewusstsein für das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung. Man wendet viel auf an Zeit, aber auch an Geld, an Programmen. Und dann konnte man schön beobachten, dass sich vieles auszahlt, wenn man versucht, sich einzulassen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse. Das ist, wie gesagt, mehr Aufwand, als zu sagen, linear, man kümmert sich um jeden gleich oder man spricht jeden gleich an. Aber dann sind wir relativ schnell bei der Frage der Profitabilität eines Unternehmens. Wenn ich Arbeitsplätze lange nicht besetzen kann, das passiert heute. Wir haben viele geburtenschwache Jahrgänge, die jetzt in die Arbeitswelt einsteigen. Das heißt, ich muss kämpfen um die Talente und um die für mich interessanten künftigen Mitarbeiter. Wenn ich das nicht verstehe, bleiben Positionen lang unbesetzt. Und das ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit und Profitabilität. Also sind wir weit weg vom Romantisieren bei diesem Thema. Ist jetzt vielleicht ein schöner Brückenschlag. Da geht es tatsächlich darum, wie schaffe ich es als Unternehmen erfolgreich zu bleiben und auch Kompetenzverlust zu vermeiden in Wirklichkeit. Und dann sind wir bei einem weiteren Thema. Wir sprechen ja nicht nur davon, junge Mitarbeiter zu begeistern, wir sprechen davon, wie schaffe ich einen optimalen Mix, der ist bei jedem Unternehmen sicher anders, oder wie schaffe ich Diversität in jeglicher Beziehung und in jeder Bedeutung, weil heute, glaube ich, schon lang genug bewiesen ist oder erwiesen ist, dass die Teams und die Unternehmen am erfolgreichsten sind, die darauf einen großen Wert legen, weil ich ganz unterschiedliche Zusammensetzungen von Teams brauche, Kompetenzen brauche, Alter brauche, Erfahrung brauche, unterschiedliche Geschlechterzugänge brauche und möglicherweise auch Kompetenzen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Das ist noch einmal ein neuer Punkt, glaube ich. Wir verlieren oder wir gehen ein bisschen weg von diesen rein linearen Ausbildungen und Karrieren. Ich glaube, man wechselt öfter auch das Metier oder die Tätigkeitsfelder. Das ist auch etwas, das konnte man sich früher nicht vorstellen. Früher hat man, glaube ich, in einem Beruf eine Ausbildung gemacht und ist dann dem sein Leben lang treu geblieben. Das sehe ich heute nicht mehr. Wenn man jetzt hört, dass jemand 30 Jahre beim gleichen Arbeitgeber ist, dann glaube ich, sind das jetzt noch die letzten Beispiele, die wir jetzt erleben. Mhm. Das wird man in Zukunft nicht mehr erleben.
Und also das, was man ja auch stark bei mir persönlich in der arbeitsrechtlichen Beratung merkt, und das passt hier natürlich ganz gut hinein, das, was am Gehaltszettel oben steht, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber nicht der einzig allein entscheidende, so wie es vielleicht ja in früheren Zeiten doch ganz massiv war. Aber was sind dann die Incentives, die sozusagen abgesehen von einem guten Gehalt, wozu wahrscheinlich keiner Nein sagen wird, dies aber ausmachen? Ist das die Flexibilität in der Zeiteinteilung? Ist das vielleicht auch der Mix aus einem guten Team und quasi in einer interessanten Branche? Du hast es vorher schon erwähnt oder in die Richtung, also die Obstschale in der Kaffeeküche macht sicher nicht mehr aus und das trifft ja genauso auch, darüber haben wir schon mal gesprochen, das Thema der Dienstwagen, der ist auch nicht mehr das, was er sozusagen einmal war. Wo sind sozusagen hier die Punkte, an denen Arbeitgeber besonders ansetzen können oder vielleicht auch müssen und welche Rolle spielt die aktuelle Krise dabei?
Vielleicht nur einen Gedanken zum Thema Dienstwagen. Das finde ich ein super Beispiel. Es betrifft natürlich nicht jeden, hat auch früher nicht jeden betroffen, aber es gibt halt Unternehmen, die Dienstautos zur Verfügung stellen. Und es gibt heute immer noch Unternehmen, die das tun und glauben, dass das eine gewisse Motivation bringt. Mag es vielleicht für Einzelne auch. Aber wenn wir uns anschauen, wer jetzt in den Arbeitsmarkt kommt, das sind junge Menschen, die machen keinen Führerschein oder machen ihn erst später im Laufe ihres Lebens, nicht mehr mit 18 oder nicht mehr automatisch nach der Schule oder Ausbildung. Und das sind Menschen, die haben ökologisch ganz andere Ansprüche an Gesellschaft und Entwicklung, als es wir vielleicht hatten, wie wir 18 waren. Das wird komplett ausgeblendet, wenn man die einfache Methode wählt, die immer schon funktioniert hat. Und das finde ich so ein super Beispiel, um zu verstehen, dass viele Arbeitgeber mit alten Mustern versuchen, neue Themen zu lösen irgendwie. Das hat noch nie gut funktioniert. Was sind richtige Motivationsfaktoren oder Begeisterungsfaktoren? Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich und es ist letzten Endes die richtige Entscheidung aus einem großen Strauß an Maßnahmen für jede Mitarbeiterin oder jeden Mitarbeiter individuell etwas zusammenzustellen. Also mal zuzuhören, das ist, glaube ich, etwas, was oft fehlt. Das beginnt bei, wie ist die Ansprache im Recruiting-Prozess? Wie bin ich präsent? Reagiere ich schnell? Reagiere ich überhaupt auf eine Kontaktaufnahme, auf eine Bewerbung? Auch das ist nicht selbstverständlich, noch immer nicht. Also es geht oft um die Basic, das guten Benehmens, finde ich, und der Aufmerksamkeit, der Wertschätzung. Wertschätzung ist generell ein Thema, das sich, glaube ich, dann durch den gesamten Eintrittsprozess zieht und dann auch während der Zugehörigkeit zum Unternehmen. Dann geht es um individuelle Zuwendung, glaube ich, in den Gesprächen im Recruiting-Prozess, um klar oder ein deutliches Bild abzugeben, wer bin ich als Arbeitgeber, als Unternehmen, also einfach mich auch greifbar oder spürbar zu machen. Wie läuft das Gespräch ab? Ich rekrutiere viel und ich rekrutiere gerne, ist für mich eine sehr spannende Tätigkeit. Ich erlebe teilweise schreckliche Gespräche, wenn jemand ein Gespräch nach einem Schema ablaufen lässt. Wie soll ich dann erkennen, sowohl auf der Seite des Kandidaten als auch auf der Seite des Suchenden oder des Jobanbietenden, wer mir gegenüber sitzt? Für mich ist ein Recruiting-Gespräch die Möglichkeit, einander zu beschnuppern und festzustellen, ja, wir passen zueinander. Alles Inhaltliche kommt dann und alle Kompetenzen kann man letzten Endes irgendwie entwickeln und unterstützen. Den Fit kann ich nicht entwickeln, entweder den gibt es oder den gibt es nicht. Also darauf das Hauptaugenmerk mal zu setzen. Also Recruiting ist schon die erste Phase der Benefits aus meiner Sicht, mit einer gewissen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und dann, glaube ich, geht es darum, bin ich als Unternehmen akzeptabel in moralisch-ethischer Sicht mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, kann ich das als Mitarbeiter vertreten, möchte ich das vertreten? Das wird viel kritischer hinterfragt als früher. Das heißt, da muss ich etwas bieten können, was Sinn stiftet und verantwortbar ist als Mitarbeiter. Ich glaube, dass man das Gehalt nicht außen vor lassen sollte. Also zu sagen, es braucht nur intrinsische Motivation und ganz viele andere Dinge, glaube ich, wäre zu leicht und zu wenig. Aber das Gehalt war ja noch nie für sich ein Motivationsfaktor. Also am Tag der Gehaltserhöhung ist es eine Motivation, am nächsten Tag ist es schon wieder vorbei, die Erkenntnis hat man auch schon früher, die ist nicht neu, glaube ich. Dann ist es, glaube ich, viel Teamzusammenstellung, Entwicklungsmöglichkeit, Sichtbarkeit, Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, relativ rasch Verantwortung zu übernehmen. Ich sehe immer noch viele Führungskräfte, die Mikromanager sind und ihren Mitarbeitern keine Luft zum Atmen lassen. Das, glaube ich, unterschätzt man auch sehr, was das bewirkt. Sagen wir wieder beim Thema individuelles Führen. Andere Mitarbeiter brauchen viel oder wünschen sich intensivere Führung. Die Möglichkeit, sichtbar zu sein, also im Unternehmen sichtbar zu sein, gegenüber Führungskräften, gegenüber der Geschäftsführung, wenn es um Kundenbeziehungen geht, auch nach außen sichtbar zu sein, auch dort etwas entscheiden zu dürfen. Das mag alles sehr banal klingen oder vielleicht wieder romantisierend, aber ich glaube, dass dort die größten Fehler passieren, ehrlicherweise. Und man sich dann oft wundert, wenn man Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verliert, warum ist denn der gegangen? Es war doch eh so nett, hat doch eh alles gepasst. Dann noch ein großer Punkt, auch nicht neu, aber ich sehe, dass sich viele Unternehmen sträuben und auch Mitarbeiter ein klares Verständnis, ein gemeinsames von was möchte man denn erreichen, also Zielvereinbarung. Gehen wir vielleicht wieder jetzt sehr stark in Richtung eher deines Bereichs, arbeitsrechtliche Themen. Aber es ist ja nicht nur die rechtliche Komponente, da geht es ja auch darum, gebe ich Orientierung und vereinbare ich quasi, was ist in diesem kommenden Jahr zu erledigen. Und dann kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch laufen lassen und selbstständig arbeiten und sich entwickeln lassen. Es gibt da Orientierung, ohne dass sie zu straff irgendwie ist. Also ich glaube, es geht tatsächlich eben sehr viel, jetzt komme ich zu meinem Ausgangspunkt zurück, darum, sich mehr Zeit zu nehmen, darüber zu reden, wie wir arbeiten und auch zu fragen, wie möchte denn jemand arbeiten. Jetzt kommen wir mal wieder zum Punkt, wo interessant wäre, wie sich das bei euch oder bei dir auch im Beratungsbereich entwickelt. Wie kann man das arbeitsrechtlich regeln? Wir haben ein sehr starres Arbeitsrecht. Es ist wahrscheinlich nicht so leicht, Arbeitsrecht an die heutigen Realitäten anzupassen, weil das haben wir beim Thema Flexibilität, du hast das vorher angesprochen. Ich glaube, es wünschen sich viele flexiblere Möglichkeiten, wo sie arbeiten, wann sie arbeiten, wie sie arbeiten. Mehr nach dem Modus, man vereinbart eben, was zu erledigen ist, wann und wo und wie ich das mache, ist letztlich egal, das Ergebnis muss stimmen. Dazu braucht es ganz viel Vertrauen und dazu braucht es aber auch rechtliche Rahmen, die man anders definieren muss, als wir sie heute haben. Wir sind gerade in einer Homeoffice-Diskussion, die hätten wir schon viel früher führen können und müssen wahrscheinlich, weil Homeoffice nicht erst seit Corona ein Thema ist. Aber jetzt natürlich brennt. Also es wäre interessant, wie es aus juristischer Sicht als Thema sich entwickelt. Was sind die Fragen, die jetzt bei euch kommen? Was wollen eure Klienten wissen? Wie könnt ihr helfen beim Thema, wie schaffe ich einen rechtlichen Rahmen?
Das ist in der Tat die große und natürlich jetzt aus arbeitsrechtlicher Sicht sehr spannende Frage, weil wir ja mit einem Arbeitsrecht arbeiten, das aus der Zeit gefallen ist. Hinsichtlich dieser Themen. Normen, die zum Teil aus den 50er Jahren stammen, dementsprechend eine Gesetzgebung, die den Realitäten nicht erst denen einer Digitalisierung in der Arbeitswelt, sondern bereits in der Stufe davor, also wir reden ja jetzt von Arbeitsrecht 4.0, also bereits im Bereich 3.0 haben diese Schwierigkeiten eigentlich angefangen und eine Rechtsprechung, die dementsprechend einfach auch hinterherhinkt. Und in der Tat führt das zu Schwierigkeiten. Du hast das vorher erwähnt, indem was du gesagt hast, gibt es nämlich einen gewissen roten Faden, vor allem auch dahingehend, dass die Identifikation zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und auch umgekehrt, also ziemlich auf Augenhöhe, einen ganz einen wichtigen Faktor darstellt. Wenn die funktioniert, was natürlich gut ist, was sehr fruchtbringend ist in einem Arbeitsverhältnis, dann hat das aber auch Auswirkungen, die, um das mit einem Beispiel zu benennen, arbeitsrechtlich sicher zu Schwierigkeiten führen kann. Nur dieses Beispiel, der Arbeitnehmer sitzt um 22.30 Uhr zu Hause beim Fernsehen auf der Couch und bekommt die modernen technischen Möglichkeiten machen es möglich, ein E-Mail auf sein Mobiltelefon und das hat dienstlichen Charakter und er beantwortet es für 5 Minuten, für 10 Minuten. Er macht das nebenbei. Er empfindet das gar nicht als den großen Aufwand, er empfindet das vielleicht eher als eine Erledigung, die ich heute noch mache, dann brauche ich mich morgen nicht mehr daran erinnern, so sinngemäß. Arbeitsrechtlich bedeutet das nichts anderes, dass er Arbeit verrichtet. Das heißt, arbeitsruherechtlich ist die Arbeitsruhezeit unterbrochen und sie muss, diese 11 Stunden tägliche Arbeitsruhezeit, sie muss von vorne beginnen. Und wenn ich das jetzt um 23 Uhr mache, dann werde ich streng genommen um 8 Uhr nicht mehr ins Büro gehen können, weil die Arbeitsruhezeit noch nicht erfüllt ist. Er hat eine Arbeitszeit, die nicht verzeichnet wird. Keiner wird 5 Minuten verzeichnen, weil ich schnell ein E-Mail beantwortet habe. Und das ist aber durchaus tägliche Realität in vielen Arbeitsverhältnissen. Und für die Betroffenen, weder für Arbeitgeberseite noch für Arbeitnehmerseite, wenn ich so salopp sagen darf, ein großes Ding. Ja. Das wird gemacht, weil es erforderlich ist und weil man sich auch gar nicht viel dabei denkt. Man hat ja auch gar nicht den Gedanken, naja, jetzt unterbreche ich absichtlich die Arbeitsruhezeit und die Arbeitszeit erfasse ich nicht und jetzt haben wir dem Staat ein Schnippchen geschlagen. Das ist ja gar nicht der Hintergedanke dabei. Es ist einfach die technische Realität und die Realität des Zusammenarbeitens miteinander. Und da ist der Gesetzgeber schon ganz dringend gefordert, im Rahmen eines Arbeitsrechts 4.0 Rahmenbedingungen zu schaffen, wo man sagen kann, ja, wir führen das in einen Rahmen, wo das geregelt ist. Aber die derzeitige Regelung, und das ist natürlich eine persönliche Meinung, wo man so starr sagt, naja, Arbeitszeit und dann ist die Arbeitszeit zu Ende und dann ist eine Zeit lang Ruhe und dann fängt sie wieder an. So funktioniert das in manchen Bereichen, ja. Dort vielleicht im Verkauf, wo ich direkt in einen Kundenkontakt bin, in einem Geschäft, am Fließband wie früher sozusagen, aber in vielen, vielen Bereichen nicht mehr. Und das ist die spannende Herausforderung, die, du hast es im Bereich Homeoffice jetzt gerade erwähnt, die auch diskutiert werden müsste, die auf wissenschaftlicher Ebene durchaus diskutiert wird, aber auf politischer Ebene vielleicht erst dann diskutiert wird, wenn es höchstgerichtliche Entscheidungen gibt, wo man auf einmal drauf kommt, okay, da hat jetzt jemand eine hohe Verwaltungsstrafe zahlen müssen, weil Arbeitszeiten nicht verzeichnet worden sind oder Arbeitsruhezeit unterbrochen worden ist und sich solche Probleme dann häufen. Also ich glaube, erst dann wird wahrscheinlich diese Diskussion in einem politischen Rahmen angestoßen werden. Aber wir könnten und müssten sie jetzt schon auch in diesen anderen Rahmen führen, weil wir mit einer Lebensrealität und mit einer Arbeitsrealität konfrontiert sind, die jetzt vielleicht gar nicht New Work im Wesentlichen umfasst, aber Stück für Stück in die Arbeitswelten Einzug hält. Und das ist ja nicht gut und nicht schlecht in dem Sinn. Es ist einfach Realität und es gehört dementsprechend natürlich die gesetzliche Rahmenbedingung irgendwo angepasst. Und ja, um es kurz zu sagen, das Recht hinkt hinterher.
Aber siehst du als Jurist, das würde mich interessieren, weil ich auch keine Antwort darauf habe, als Jurist überhaupt eine reale Chance, dass man diese neue Lebensrealität, in der halt einfach Dinge nicht mehr so messerscharf zu trennen sind nach Zeiten oder Phasen am Tag und das wird bleiben. Es ist unrealistisch zu glauben, dass das wieder in eine andere Richtung sich oder massiv in eine andere Richtung entwickelt, denke ich. Siehst du jetzt rein aus deiner Fachexpertise heraus überhaupt eine Möglichkeit, das regeln zu können rechtlich? Also lässt sich so ein Rahmen definieren? Weil ein Rahmen muss ja trotzdem Dinge vorgeben, wie sie quasi wiederkehrend anzuwenden sind in meinen nicht-juristischen Ausführungen oder in meinem nicht-juristischen Verständnis. Wenn ich sage, ich habe Dinge, die passieren an unterschiedlichen Orten, die früher an einem Erledigungsort passiert sind. Ich habe unterschiedliche Zeiten, ich habe dazwischen Phasen, in denen ich Privates erledige, dann kommt wieder eher berufliche Tätigkeit. Das geht oft eben über den ganzen Tag verteilt, weil ich zwischendurch ja auch meine Pausen für mich nehme und etwas anderes mache. Wie kann das überhaupt geregelt werden?
Das ist natürlich eine Diskussion, die man je nach Interessenslage in die eine oder andere Richtung führen kann, aber grundsätzlich kann man es durchaus regeln, weil es ja auch, glaube ich, messbar ist. Es ist gerade im digitalen Arbeiten jeder Schritt sozusagen messbar und wird ja auch gemessen. Also da läuft ja im Hintergrund ein technischer Ablauf, wo ich genau sagen kann, wann ein E-Mail beantwortet wurde oder wahrscheinlich sogar technisch nachvollzogen werden könnte, wie lange man daran gearbeitet hat. Natürlich ist es auch ein gefährliches Terrain, weil ich kann natürlich mit solchen Daten auch andere Dinge anfangen, die jetzt nicht diejenigen sind, die man unbedingt in der Arbeitswelt haben möchte. Also da geht es um den schönen Begriff Performance Monitoring, der schön umschreibend für das steht, wenn ich einen Mitarbeiter lückenlos überwache. Und da spielt natürlich das Datenschutzrecht auch ganz stark hinein. Aber um bei einem Beispiel dahingehend zu bleiben, wir haben ja heute Bürolandschaften, wie es dann so schön heißt, wo es keinen fixen Arbeitsplatz mehr gibt. Also wo man sich in irgendeine Lounge zurückzieht. Die Telefonzelle hat ihr Revival Travel, weil ich brauche dann wieder einen Ort, der zum Telefonieren da ist. Mein Schreibtisch gibt es nicht mehr. Also ist ja insofern ganz lustig, welche Themen wieder zurückkommen. Und wenn ich jetzt ein solches Büro habe, ein paar wenige Beispiele gibt es auch in Österreich, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wenn ich meinen Kollegen antreffen möchte, ja, wo finde ich denn den? Der hat keinen festen Arbeitsplatz mehr, kein festes Büro, wo ich ihn im Regelfall, wenn er nicht gerade draußen ist, treffe. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, ihn im Gebäude zu tracken, zu sehen, wo ist er denn tatsächlich, um ihn zu treffen. Ich schreibe natürlich eine Nachricht, aber ich weiß auch, wo befindet er sich. Das ist natürlich eine Datenlage, mit der man auch ganz andere Dinge anfangen kann. Um es jetzt sehr überspitzt und vielleicht etwas banal zu sagen, ja, ich kann auch messen, wie oft der Mitarbeiter die Toilette aufsucht. Das heißt, wir haben immer ein zweischneidiges Schwert, weil wir einfach auch immer die Gefahr eines Missbrauchs von technischen Möglichkeiten oder konkret von Daten haben. Und vielleicht ist das auch ein Mitgrund, warum man ja vielleicht intuitiv ein bisschen an alten Mustern dahingehend festhält. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, diese Entwicklungen lassen sich ja nicht verhindern und deswegen müssen sie geregelt werden und auch mit einem Auto kann ich viel zu schnell fahren und theoretisch schlimme Dinge anstellen, wenn man es drauf anlegt und keiner stellt aber in Frage, dass es rechtliche Regelungen dafür gibt, wie man Auto fährt. Und ähnlich, glaube ich, muss es sich dann in diesen Bereichen eigentlich verhalten.
Das ist möglicherweise auch der Grund oder meine Vermutung, warum wir uns insgesamt, und da ist ja Österreich nicht allein damit wahrscheinlich, so lange so erfolgreich wären, dagegen dieses Thema mal konsequent zu diskutieren auf einer breiteren Ebene, und zwar mit Beteiligung von Unternehmen, unterschiedlich mit Mitarbeitervertretern, politische Vertreter. Das hätte man schon vor Jahren, glaube ich, beginnen müssen, weil es ein langer Diskussionsprozess ist, der wahrscheinlich nie ganz fertig sein wird. Man sagt, man braucht zumindest eine Annäherung der Regelungen an die heutige Realität, genau, um das irgendwie abzubilden und dem gerecht zu werden, um aber auch Rechtssicherheit zu schaffen für Arbeitgeber und für Mitarbeiter. Und wir schaffen es ja nicht einmal beim Homeoffice, weil das so ein großes Vertrauensthema ist. Letzten Endes scheitern wir da, glaube ich, tatsächlich am mangelnden Vertrauen.
Genau, Stichwort Homeoffice, übrigens unsere erste Folge in dem Podcast zum Nachhören auch. Das ist ganz ein markantes Beispiel für das, was du sagst. Wir reden von Homeoffice, wollen in Wirklichkeit aber vom mobilen Arbeiten reden.
Stimmt.
Ich habe jetzt den aktuellen Entwurf noch nicht endgültig gesehen, der jetzt seit kurzem online ist. Aber grundsätzlich der Gesetzgeber geht ja davon aus, dass ich, wenn ich von Homeoffice spreche, ich zu Hause einen festen Schreibtisch habe. Den hat niemand oder wenige. Bin vielleicht sogar eine Ausnahme, wenn ich auf Corona-bedingten Gründen im Homeoffice sitze, habe ich das Privileg, ein Arbeitszimmer zu haben. Ich weiß aber, dass das eine riesen Ausnahme ist. Die meisten arbeiten, salopp gesagt, am Küchentisch, auf der Couch oder im Sommer auf der Terrasse draußen, wenn es geht. Und diese Regelungen stellen irgendwie darauf ab, ja, man hat einen vollwertigen Arbeitsplatz zu Hause. So ist es nicht. Ich arbeite mobil, ich arbeite vielleicht an unterschiedlichen Orten. Also der Arbeitnehmer, der vielleicht eine Partnerin hat und 2 Tage die Woche bei ihr ist oder umgekehrt, der wird dort oder da arbeiten. Und das muss ja nicht bis hin zu diesem sogenannten digitalen Nomadentum gehen, wo man irgendwo am anderen Ende der Welt arbeitet. Also diese Spitze muss es ja gar nicht sein. Aber in Wahrheit diskutieren wir dieses Thema wahnsinnig in einem Schwarz-Weiß-Schema und eigentlich schon wieder hinterherhinkend. Und das stört mich, muss ich sagen, auch ziemlich an dieser ganzen Debatte, weil man dieses Thema mobiles Arbeiten gleich mitnehmen hätte können. Und diese Flexibilisierung eigentlich schon wieder herausgenommen worden ist, weil ich wieder nur 2 Möglichkeiten eigentlich habe. Ich arbeite im Büro oder ich arbeite direkt von zu Hause und dazwischen kann es nichts geben. Und diese statische Betrachtungsweise, die hier vielleicht exemplarisch ist, die ist eine, die im Zusammenhang mit diesen Themen des sogenannten Arbeitsrechts 4.0 gar nicht funktionieren können. Oder langfristig nicht funktionieren können und oder zumindest nicht die Lösungsthemen dann bringen. Weil bis wir uns auf ein Thema Homeoffice geeinigt haben, sind längst schon wieder andere Themen da, weil einfach auch die technische Entwicklung weiterläuft. Und das ist ein bisschen ja das weinende Auge bei dieser ganzen Debatte, weil wir jetzt eigentlich auch sicher durch Corona die Möglichkeit haben, plötzlich, weil wir damit konfrontiert sind, aus einer Krise Dinge mitzunehmen, die wir vorher in diesem Tempo gar nicht gemacht hätten.
Das stimmt und es ist wahrscheinlich nie die beste Zeit, in einer Krise Dinge, die langfristig gelten sollen, zu regeln, weil man kann sie für den Krisenzeitraum regeln, aber nicht für die Ewigkeit. Und es stimmt, was du sagst, ich überlege gerade, ich habe irgendwo gelesen, allerdings nur in der Berichterstattung über den vorliegenden Entwurf, dass man eben tatsächlich wieder nur regelt, das Arbeiten in den eigenen vier Wänden, wie auch immer das ausschaut. Und du hast ja schon beschrieben, die Herausforderungen, die es da gibt und die Realität, die ja ganz selten eine ist, dass man zu Hause wählen kann, dass man Platz hat, dass man Equipment hat und. Und der jetzige Entwurf oder die Diskussion hinkt eigentlich Jahre hinterher in Wirklichkeit. Wenn ich mir meinen Arbeitsalltag anschaue, auch schon in meinen angestellten Jobs davor, nicht erst in der Selbstständigkeit, ich habe immer schon, das ist eine persönliche Vorliebe, das wird jemanden anderen vielleicht nervös machen, ich mag es gern, immer schon gearbeitet, wo ich war und wann Arbeit angefallen ist. Das kann sein am Wochenende, am Freitag, am Abend, am Sonntag in der Früh. Dafür mir aber auch die Freiheit genommen, andere Dinge unter der Woche regeln zu können. Wahrscheinlich mit meinem Arbeitszugang immer schon das Arbeitsrecht gecrashed. Aber es ist sicher verjährt, insofern kann man es ansprechen.
Aber ich darf dazu sagen, wir kennen uns nicht aus Arbeitsrechtsprozessen.
Das stimmt. Gott sei Dank. Aber für mich war das immer schon wichtig und meine Produktivität hat es immer erhöht und meine Begeisterung einfach unterstützt, sehr flexibel zu arbeiten und, was du sagst, mobil zu arbeiten, egal wo ich gerade bin. Und jetzt ist es Realität zu sagen, ich arbeite wieder, wo ich gerade bin, oftmals auch bei den Kunden oder unterwegs. Ich arbeite im Zug wahnsinnig gern. Oder ich arbeite auch mal im Urlaub, wenn es sein muss, dass es eine Erreichbarkeit gibt oder ein dringendes Thema. Das sind ja alles Dinge, die waren ja auch früher schon vorhanden und waren früher schon nicht richtig geregelt oder nicht abgedeckt im Arbeitsrecht in Wirklichkeit, weil es natürlich komplex ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich eben gesamtgesellschaftlich und politisch wahrscheinlich so vielleicht gar nicht wehrt, es ist vielleicht kein offensives Wehren dagegen, aber warum es uns so viel Kopfweh bereitet, Lösungen zumindest einmal zu diskutieren und Varianten oder Szenarien zu diskutieren mit allen möglichen beteiligten Interessensgruppen, um idealerweise zumindest eine Annäherung an eine passende oder an eine umfassende Regel jetzt einmal zu entwerfen und zu entwickeln und vielleicht schon mal vorauszuschauen, also Zukunft schon mit zu berücksichtigen und nicht rückwirkend Dinge zu regeln, wie man es jetzt tut, oder?
Und vielleicht auch Gegebenheiten zu realisieren. Ganz gut passt da nämlich hinein, noch vor der Krise im Jahr 2019 hat das IFES eine Umfrage im Auftrag der Gewerkschaft in dem Fall durchgeführt, wonach ca. 55% der Arbeitnehmer sich in ihrer Freizeit oder auch im Urlaub zumindest partiell mit ihrer Arbeit beschäftigen und arbeiten. Ohne das jetzt zu bewerten, ja, aber eines ist ganz klar, das heißt, es ist Realität. Und die Frage, die sich hier dann natürlich schon dran anknüpft, ist, will ich diese Realität zwanghaft zurückdrängen? Also kann ich das überhaupt zurückdrehen? Oder bin ich gefordert, und das ist dann natürlich eher der Appell an den Gesetzgeber, dem einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man weiß, in welchem Rahmen bewege ich mich denn überhaupt. Weil derzeit bewegt man sich, ich sage es jetzt übertrieben, im luftleeren Raum damit. Oder zumindest im potenziellen Raum auf Arbeitgeberseite, der haftungsträchtig ist. Und also jetzt im Hinblick auf Verwaltungsstrafen, Arbeitszeitrecht, Arbeitsruherecht und so weiter. Und natürlich auch Ansprüche für Arbeitszeiten, die als solche wahrscheinlich nicht gesondert sonst abgegolten werden. Und da glaube ich schon, und das ist ein ganz markantes Beispiel dafür, dass man einfach sagen muss, ja, da muss ich mich dieser Realität halt anpassen. Das heißt ja nicht, dass ich Tür und Scheune öffne, um alles laissez-faire tun zu lassen, aber ich kann zumindest einen Rahmen drum setzen und Themen, die sozusagen ausufern, einfangen. Und das ist, glaube ich, ganz ein passendes Beispiel dafür.
Und ich glaube, es geht gar nicht darum, alles möglich zu machen, es geht eher darum, zu ermöglichen, was Wunsch ist von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Man kann das sicher, also ich glaube nicht, dass es, auch hier gibt es nicht nur Schwarz-Weiß oder Gegenüber. Man müsste viel stärker diskutieren, was kann für beide Seiten eine sinnvolle Regelung sein, als was kann typisch österreichisch für die eine oder die andere Seite sinnvoll sein. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, wir haben auch hier einen österreichischen Zugang. Wir wursteln mal einfach so dahin und machen die Augen zu und hoffen, dass nichts passiert. Da geht es aber aus meiner Sicht um zu viel und es ist neben den faktischen Anforderungen, dass wir Regelungen bräuchten, weil wir sie nicht mehr passend haben, geht es ja auch darum, dass das ein wahnsinnig interessantes Thema ist und uns ja auch beschäftigen sollte, auf einer wahrscheinlich sogar philosophischen Ebene oder keine Ahnung, auf einer übergeordneten Ebene zu sagen, wo wollen wir denn hin mit dem Arbeiten? Wie soll Arbeiten in Zukunft ausschauen? Was fällt uns an smarten Lösungen ein, die wir entwickeln können auf politischer Ebene, die wir Unternehmen vorschlagen und anbieten können, die aber rechtlich auch sozusagen Sicherheit geben beiden Seiten, die vielleicht inspirieren, Arbeiten neu irgendwie zu denken und zu lösen, anders inspirieren, als es eine Krise wie Corona irgendwie ist, wo man dann beginnt, zu Beginn der Krise erinnere ich mich, dass man dann wahnwitzige Ideen hatte, mit wie wir in Zukunft arbeiten und was alles bleiben wird. Ich glaube tatsächlich, dass in der Arbeitswelt die größten Veränderungen bleiben und eintreten werden durch Corona, weil manchmal braucht es einen großen Rumpler, damit man wirklich bereit ist, groß etwas zu ändern. Aber ich glaube bei weitem nicht, dass wir uns so in so großen Schritten ändern, wie wir jetzt glauben, sobald die Pandemie mit ihren aktuellen Auswirkungen auf unseren Alltag ein wenig sie weiterentwickelt, werden wir wieder in ganz viele Muster zurückfallen. Möglicherweise gibt es eine Änderung, weil große Unternehmen weniger Arbeitsplätze haben werden, zur Verfügung stellen werden, weil sie merken, dass sie sie nicht brauchen, weil die Kosten im Budget nicht mehr darstellbar sind. Also sozusagen über die Bande gespielte Auswirkungen oder Folgen, das glaube ich wird schon passieren. Aber mir ist das ein bisschen zu defensiv. Ich hätte ganz gern, dass wir uns offensiv mit dem Thema beschäftigen und den Diskurs zu diesem Thema führen. Nicht überall werden wir Antworten und Lösungen finden, die befriedigend sind oder für die Ewigkeit eben gelten. Aber mein Anspruch wäre schon, dass wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie lösen wir es in Zukunft und eben vorausdenken und Zukunftsmodelle entwickeln und nicht nur reparieren. Und wenn wir wieder zum Homeoffice-Beispiel zurückkommen, die, soweit ich es kenne oder beurteilen kann, der jetzige Entwurf, ist es ja nicht einmal eine Reparatur, weil es wieder nicht umfassend ist.
Richtig. Aber kann man und vielleicht resümierend auch zur Anfangsfrage zurückkommend, wenn man, da war die Frage, sind wir bereits in New Work oder kommt es erst? Kann man resümierend sagen, New Work ist schon da, aber nicht alle haben es gemerkt?
Ja, das trifft es wahrscheinlich ganz gut, weil es ein sich dauernd ändernder Zustand ist. Also ich glaube, wir müssen uns auch da verabschieden von das war vorher, das ist neu. Das ist im Fluss, entwickelt sich ständig weiter, weil wir ja ständig neue Einflüsse und Realitäten haben, die das irgendwie beeinflussen und verändern. Und umso mehr bräuchten wir so einen kontinuierlichen Diskussionsprozess. Wie wollen wir arbeiten? Wie arbeiten wir heute? Was sind Realitäten? Was wünschen wir uns und wie wollen wir es in Zukunft gestalten? Um auf der Diskussion dann die rechtlichen Rahmenbedingungen oder die politischen Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Da braucht es vorher den Diskurs, glaube ich, um zu vermeiden, dass man akut Entscheidungen treffen muss.
Das heißt, es ist alles irgendwo auch eine Frage der Dynamik, die in der Arbeitswelt stattfindet, damit verbunden im Recht stattfinden muss, auch in deiner Tätigkeit, in deiner Beratungstätigkeit stattfindet, wo vielleicht die Anpassungsmöglichkeiten auch etwas leichter sind, weil du das Glück hast, nicht von einem Gesetzgeber in dem Sinn abhängig zu sein. Was mich auf jeden Fall sehr freut, ist die Dynamik dieses Gesprächs. Ich darf mich in diesem Zusammenhang bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, über dieses spannende Thema zu sprechen. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit eines Follow-ups, wenn wir etwas vielleicht nach der Krise, die ja doch irgendwann einmal vorbeigehen sollte, zumindest hoffen wir das alle, vielleicht kann man dann auch etwas zurückblicken. Ja, jedenfalls herzlichen Dank für deine Zeit, dass du auch extra nach Salzburg gekommen bist und mit uns gesprochen hast. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören. Klicken Sie bei uns rein auf unseren sozialen Netzwerken, auf Facebook, auf LinkedIn, auch auf Instagram, natürlich auch auf unserer Webseite. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge dann auch wieder zuhören. Liebe Ursula, danke fürs Kommen.
Vielen Dank, war sehr spannend. Danke.
Danke.